FKG und B-Stab G. Es geht immer weiter mit diesen Akronymen. Die sollte jedenfalls jeder und jede drauf haben, denn immer noch dürften sie wahrscheinlich sehr wichtig sein in diesem Jahr, wenn es um Gesundheitspolitik geht. Es geht ums große Sparen, ein Reigen an Vorschlägen, wie man das System besser machen kann und einen Gesetzesentwurf. Einige Vorschläge schauen wir uns seit geraumer Zeit hier an und prüfen die Evidenz dahinter. Jetzt sind wir bei Teil 6 und damit herzlich willkommen in unserer kleinen Staffel des Evidenz-Update-Podcasts. Heute über die pharmazeutische Industrie. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, noch gut.
Wieso? Erwarten Sie, dass es ja irgendwie schlechter wird?
Naja, wir betreten ja heute wirklich vermintes Gelände.
Yeah.
Also wenn es um die Pharmaindustrie geht, dann wird es ja selten leise. Ich bin gespannt.
Naja, dann wird vor allem die Pharmaindustrie auch laut. Oder? So. Also wir wollen heute über die pharmazeutische Industrie sprechen und über die Sparvorschläge, die es da gibt. Ich bin jetzt gerade mal, als wir aufzeichnen, es ist Dienstag, der 21. April vormittags, bin ich mal auf pharmadeutschland.de gegangen. Da findet man direkt ganz oben ein Sparen wird am Ende sehr teuer Artikel. Dann bin ich auf vfa.de. Das sind die forschenden Pharmaunternehmen. Da steht ganz oben Innovationsrückstand bei Arzneimitteln, warum Europa den Anschluss verliert und so weiter und so fort. Oder auch hier schön, dieses Gesetz wird die Pharmaindustrie aus Deutschland vertreiben. So, also ganz zurückhaltende Stellungnahmen. Kurz zur Einordnung, was wir hier machen. Wir haben eine kleine Staffel aufgemacht. Wir sind in Teil 6 dieser Staffel. In dieser Staffel beschäftigen wir uns mit den Vorschlägen der Finanzkommission Gesundheit, das ist die FKG. Diese Vorschläge gibt es seit Ende März und es gibt einen Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium vom 16. April für ein GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Die meisten haben mitbekommen, dass uns da so ein bisschen die Ausgaben um die Ohren fliegen und diese Vorschläge sollen das etwas heilen. Und wir beschäftigen uns mit einigen dieser Vorschläge und in dieser Folge 6 wollen wir uns mit den Ideen beschäftigen, wie man vielleicht bei den Ausgaben für pharmazeutische Produkte ja etwas sparen kann. Wir reden, wenn wir bei der Finanzkommission unterwegs sind, über die Empfehlungen 37 bis 44. Wichtigste Frage an der Stelle, Martin Scherer, wo machen wir diesen ganzen Sermon hin, damit man ihn nachlesen kann?
In die Shownotes.
In die Shownotes, genau, auch FKG-Notes im Konkreten. Pharmazeutische Industrie ist ein hochgradig komplexes Feld, da reden wir noch im Moment gar nicht über Forschung, Erprobung und Zulassung, was wir eigentlich im Evidenz-Update machen. Wir reden heute über das Thema Nutzenbewertung, AMNOG, HTA und dann die wunderschönen Themen Reimbursement, Erstattung und Pricing. Also ein riesengroßes Feld, ein Feld für Nerds und wir haben uns heute mindestens drei dieser Vorschläge mal vorgenommen. Das ist die Ziffer 37, da geht es um den sogenannten dynamischen Herstellerabschlag. Es geht um die Ziffer 38, eine Art Mengenrabatt für patentgeschützte Arzneimittel. Und es geht um die Ziffer 39, sogenannte Selektivverträge für gleichwertige Patentarzneimittel. So, das sind jetzt drei von einigen Vorschlägen, die es gibt. Wir reden auch gleich nochmal drüber, was in diesem Gesetzentwurf steht. Zunächst einmal, Martin Scherer, was steckt hinter diesen Vorschlägen, insbesondere hinter den dreien, die ich gerade aufgezählt habe?
Also das soll ein Dämpfungsmechanismus sein. Alle haben den gleichen Grundgedanken, die Ausgabendynamik im Arzneimittelbereich einfach zu bremsen. Der dynamische Herstellerabschlag koppelt die Preisentwicklung stärker an die Einnahmeseite der GKV. Der obligatorische Mengenrabatt ab Jahr 3 setzt später im Lebenszyklus eines Arzneimittels an. Also wenn das Präparat sich etabliert hat und hohe Umsätze erzielt, dann sollen die Preise stärker nachgeben. Ja, und die Selektivverträge, die zielen einfach auf den Wettbewerb. Wenn mehrere teure Präparate vergleichbaren Nutzen haben, sollen Kassen gezielt günstigere Optionen verhandeln können. Also es soll also im Endergebnis keine Innovation verhindert werden, sondern es soll im Alltag bezahlbarer werden, als es im Augenblick ist.
So, weil wir sehen, dass der Ausgabenblock für Arzneimittel Wenn man sich die Verteilung anschaut, der Ausgaben der GKV, der Ausgabenblock für Arzneimittel, hat irgendwann die ärztlichen Honorare abgehängt. Die Arzneimittelausgaben sind jetzt auf Platz 2 der Hitliste. Unangefochten Nummer 1 ist die stationäre Versorgung. Und was vielleicht dazugehört, das ist wichtig, bei dem Arzneimittelausgabenblock, das sind gute 60 Milliarden Euro im Jahr, nur GKV, sind die Krankenhausausgaben für Arzneimittel nicht drin. Das ist vielleicht immer noch mal wichtig zu betonen, Martin Scherer, ne? Die kommen noch oben drauf auf die 60 Milliarden.
Die kommen noch oben drauf.
Ja. Ja. Es geht darum, dass wir insbesondere bei patentgeschützten Arzneimitteln auf die Preise gucken müssen, weil ich meine, es müssten so 80% der Arzneiausgaben mittlerweile wirklich auf die neuen sogenannten innovativen Arzneimittel zurückgehen. Bevor wir in diesen Referentenentwurf mal reinschauen, was da jetzt das Ministerium / die Bundesregierung so vorhat, mal so ein Bauchgefühl, Martin Scherer, von Ihnen. Wenn ich als Gesetzgeber jetzt mit so Rabattideen um die Ecke komme, Sie haben gesagt, so ein Abschlag für nach ein paar Jahren, höhere Herstellerabschläge, den müssen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen besprechen. Könnte man da nicht auch erwarten, dass die pharmazeutische Industrie diese Rabatte, die von Gesetzes wegen anstehen, nicht vielleicht im Vorfeld in ihre Preise schon mit einpreist und sagt, naja, dann mache ich halt den Initialpreis einfach höher und dann habe ich unterm Strich dasselbe verdient.
Hier kommen wir natürlich in einen Bereich, in dem man jetzt die Businesspläne der Pharmaindustrie mal genau kennen müssten. Wie ist die Ausgabenstruktur, wie ist die Erlösstruktur, wie viele Gewinne werden da gemacht, was sind überhaupt die Margen?
Und da haben wir naturgemäß gar keinen Einblick. Das würde ich, wenn ich ein Pharmaunternehmen hätte, auch natürlich unter Verschluss halten. Bin ich blöd und verschaffe meinen Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil. Das ist natürlich bei diesem Gespräch immer so ein kleines Problem, dass man in die konkreten Unternehmensinterna nicht so wirklich hineinblicken kann, nicht wahr, Martin?
Und das ist dann die Schwierigkeit, Herr Nössler, wenn wir jetzt darüber reden, dass jetzt irgendjemand im Gesundheitssystem weniger verdient. Alle sollen sie ihr Geld kriegen. Jede Leistung hat irgendwo ihre Berechtigung. Aber wie viel Gewinn ist es denn dann eigentlich am Ende? Und wie stark wird der Gewinn eigentlich geschmälert durch die Einsparung? Das wissen wir ja gar nicht, Herr Nössler. Ja, und wenn dann so eine Drohung kommt, wir wandern ab, ja, was soll ich denn damit anfangen?
Ja.
Wir brauchen Industrie, wir brauchen die Pharmaindustrie, wir brauchen die forschende Pharmaindustrie, die soll ihr Geld verdienen. Aber es erinnert mich ein bisschen an die Sache mit dem Augenarzt und den 5000 Quadratmetern und dem Swimmingpool. Wie viel Gewinn muss es denn dann eigentlich sein? Und was ist die EBITDA? Was sind denn eigentlich hier die finanziellen Kennzahlen, mit denen was zu tun haben? In die habe ich keinen Einblick. Insofern, das finde ich dann immer schwierig, wenn dann geschimpft wird, es gibt jetzt weniger Geld, die Erlöse sinken. Der Industriestandort Deutschland, der wird dann pharmalos sein. Wir müssen abwandern. Das sind natürlich Drohungen, die einen erstmal zittern lassen. Gerade auch in einer Zeit, wo die Autoindustrie am Schwächeln ist. Aber was ich Ihnen sagen kann, Herr Nössler, und das sagte schon der Sachverständigenrat, das hat auch Herrn Gerlach nochmal betont, überhaupt auch die Finanzkommission Gesundheit, es kann nicht Aufgabe der GKV-Beitragsversicherten sein, den Industriestandort Pharmaindustrie Deutschland zu sichern. Das kann es nicht sein.
Ja. Wir müssen vielleicht gleich nochmal so ein paar grundsätzliche Sachen erklären, einordnen, nämlich das Thema Wirtschaftsförderung, das Risiko, dass die Industrie abwandert, / Lieferengpässe, das Thema Referenzpreis, Länder und so weiter und so fort. Wollen wir erstmal durch die Vorschläge nochmal ein bisschen weiter durchgehen und in den Referentenentwurf gucken und dann schauen wir mal, ob wir nochmal so ein bisschen die größere Problematik besprechen. Wollen wir so vorgehen?
Können wir gerne so machen.
So, also, dann schauen wir erst noch mal konkret in die Dinge rein. Es gibt, wie gesagt, einen umfangreichen Katalog von der Finanzkommission Gesundheit, eben diese Ziffern 37 bis 44, die insofern direkt die pharmazeutischen Unternehmer, PU, betreffen. Und jetzt schaut man in diesen Entwurf für dieses Beitragsstabilisierungsgesetz hinein und ist etwas erstaunt, wie wenig von diesen Vorschlägen tatsächlich umgesetzt wird, Klammer auf, und wie krass die Kritik der PUs trotzdem ausfällt, Klammer zu. Was mich dabei so interessiert, es gibt ja noch krassere Vorschläge. Ich denke nur an das Sachverständigenratsgutachten vom vergangenen Jahr zu Arzneipreisen. Da gab es ja noch krassere Vorschläge. Was schätzen Sie, Martin Scherer, warum traut sich die Politik nur so zögerlich an die Pharmaindustrie dran? Ja, okay, da arbeiten viele, viele Menschen und die tragen wirklich viel zur Wirtschaftsleistung bei, so wie viele andere Unternehmen und Branchen übrigens auch. Und natürlich verdient der Staat auch mit, zum Beispiel über Umsatzsteuer, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das für die Politik wie so eine heilige Kuh ist. Und denken Sie nur an Karl Lauterbach, der denen sogar die vertraulichen Erstattungsbeträge genehmigt hat, weil es der Bundeskanzler wollte.
Also ich glaube, das hat mehrere Gründe. Der erste ist, Sie haben es schon angesprochen, die Pharmaindustrie ist nicht nur Kostenfaktor, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor mit Arbeitsplätzen, mit Wertschöpfung. Gerade in so einer Zeit, wo die Wirtschaft am Kämpfen ist, ist das natürlich ein Thema. Gerade auch bei einer Regierung, die sich über Wirtschaftsstärkung definiert. Das Zweite ist, Arzneimittel sind immer emotional aufgeladen. Also wenn man da reguliert, dann kommt schnell die Frage, gefährden wir hier nicht die Innovation oder gar Patientinnen und Patienten? Haben die dann vielleicht einen schlechteren Zugang zu neuen Therapien? Das Dritte ist, dass wir ja hier in Deutschland nicht losgelöst sind von internationalen Entwicklungen. Also Preise, Verfügbarkeiten, die entstehen ja nicht nur in Deutschland. Das ist ja immer auch ein Zusammenspiel mehrerer Länder. Und das führt dann alles dazu, dass die Politik da deutlich vorsichtiger agiert als in anderen Bereichen. Nicht, weil es keine Probleme gäbe, sondern weil mögliche Eingriffe dann schon auch Nebenwirkungen haben. Man scheut die unerwünschten Politikwirkungen.
Ja, aber bei den ärztlichen Leistungserbringern, ob jetzt ambulant oder auch die Krankenhäuser, gibt es ja auch bei mehr oder weniger jedem Eingriff, der da geplant ist, Nebenwirkungen. Und da scheut man sie nicht, ne?
Man scheut sie schon auch, aber ich glaube einfach, dass die Machtverhältnisse hier unterschiedliche sind.
Ja, okay. Also das nur mal, falls hier Wirtschaftspolitiker zuhören, es kann ja passieren, man weiß ja nicht, wohin die sich alle verirren. Nur mal so, das Gesundheitswesen in toto, nicht nur die pharmazeutische Industrie oder die Medizintechnikindustrie, ist ein Wirtschaftsstandort, nicht? Also da arbeiten auch Millionen Menschen. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, oder?
Ja, so ist es.
Und mal davon abgesehen, dass Gesundheitswesen in erster Linie erstmal vielleicht nicht als Wirtschaftsfaktor betrachtet werden sollte, sondern als Teil der Daseinsvorsorge.
Das haben Sie sehr schön gesagt, Herr Nössler, in Wirklichkeit regiert aber Geld die Welt und Geld regiert wohl auch das Gesundheitswesen. Das ist leider nun mal so. Das musste ich auch mühsam lernen.
Okay, ich würde sagen, wir müssen das Känguru demnächst mal einladen hier in diesen Podcast. Also das führt ja alles irgendwie mittlerweile zu nichts mehr. Zurück zum Thema. Bevor wir nochmal so die großen Linien der Pharmapolitik besprechen wollen, weil das ist am Ende ein Thema. Martin Scherer, gehen wir nochmal ins Detail und schauen wir rein, was geregelt ist. Also, wir stellen jetzt fest, dass von dieser Menge der Vorschläge bislang in dem Referentenentwurf drinsteht, dass es einen dynamisierten Herstellerabschlag geben soll. Der soll sich, also die Steigerung der Ausgaben für Patentarzneimittel, soll sich orientieren an der Entwicklung der Grundlohnrate, also an den Beitragseinnahmen. Das heißt, es wird steigen, wenn aber die Arzneipreise mehr steigen, steigt über das Delta eben der Herstellerabschlag. Das ist das eine, ist zurückhaltender gegenüber dem, was die Finanzkommission vorgeschlagen hat. Und dann schauen wir mal auf einen Aspekt, der durchaus auch für die Menschen in den Praxen und in den Kliniken Relevanz haben wird, nämlich was das Thema Verordnung angeht. Es geht um Rabattverträge. Rabattverträge kennt in der Praxis jeder. Die sind auch gar nichts Neues mehr. Die sind normal und die haben doch durchaus Impact auf das Verordnungsverhalten. Und jetzt soll hier vorgesehen werden, sogenannte Exklusivrabattverträge, und zwar wirkstoffübergreifend für 5 Wirkstoffgruppen. Da reden wir über JAK-Inhibitoren in der Rheumatologie und Dermatologie. Wir reden über die CGRP-Inhibitoren bei Migräne. Wir reden über die PCSK9-Hämmer in der Lipidtherapie und dann reden wir in der Onkologie über die PD-L1s und die PARP-Inhibitoren. So, diese fünf Wirkstoffgruppen, das ist interessant, das steht wirklich so in einem Gesetzesentwurf drin, dafür sollen die Krankenkassen wirkstoffübergreifende Rabattverträge machen können. Die sind alle sehr teuer, diese Arzneimittel. Aber am Ende ist es dann so, dass ein Rabattvertrag in die ärztliche Verordnung hineinregiert, das kennen wir schon, und sagt, nee, ich möchte jetzt aber, bei der bei mir versichert ist, musst du diesen Wirkstoff einsetzen. Sehen Sie das ärztlich, / therapiefreiheitsmäßig als Problem?
Ja, also ich sag mal, juristisch bleibt ja die Therapiefreiheit bestehen. Die Ärztinnen und Ärzte können weiterhin im Einzelfall abweichen, wenn sie es medizinisch begründen.
Mhm.
Praktisch gibt es dann schon eine Einschränkung. Durch die Rabattverträge entsteht dann so eine Art Vorzugsregime, könnte man sagen. Also bestimmte Wirkstoffe sind Standard, andere müssen begründet werden. Aber wie gesagt, Herr Nössler, das ist jetzt kein Entzug der Therapiefreiheit. Das sind einfach nur Veränderungen in der Ausübung. Und wenn die Kassen jetzt wirkstoffübergreifend exklusive Verträge schließen, dann entsteht halt ein Rahmen, innerhalb dessen verordnet werden soll. Und das, ja, bedeutet einfach, die einen gehören zum Standard, die anderen müssen begründet werden. Es bleibt weiterhin die ärztliche Entscheidung möglich.
Genau, aber zieht Dokumentation nach sich, ne?
Ja.
Das ist wichtig. Also wenn ich dann Out-Idem mache, dann muss ich das dokumentieren, sonst könnte ich Regressprobleme bekommen. Okay, gut. Das kennt man in der Praxis soweit. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt die sogenannten Leitplanken. Das ist eine neue Regelung, die wurde eingeführt mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 2022. Damals wollte man auch schon wieder Geld sparen. Und zwar die sogenannten AMNOG-Leitplanken. AMNOG, das ist die frühe Nutzenbewertung, das kennen alle. Und diese Leitplanken sollten seinerzeit dafür sorgen, dass Arzneimittel, die einen geringeren Zusatznutzen in der Nutzenbewertung attestiert bekommen haben als die Vergleichstherapie, maximal so viel kosten dürfen wie diese Vergleichstherapie, die sogenannte ZVT. Die pharmazeutische Industrie ist massiv dagegen auf die Barrikaden gegangen, weil es ihre Preisverhandlungsmöglichkeiten einfach beschnitten hat. Und der Spitzenverband konnte mal sagen, nö, ich zahle nur den ZVT-Preis. Jetzt wird das abgeschafft. Dazu übrigens auch noch der Kombiabschlag, der auch seinerzeit eingeführt wurde. Das heißt, eigentlich hat sich die pharmazeutische Industrie jetzt hier zu ihren Gunsten durchgesetzt. Ich raff das nicht so ganz. Raffen Sie das, was da gerade passiert?
Das kann man, glaube ich, ja, so nicht sagen, als Lobbyerfolg bewerten.
Ja.
Ja, oder als Ergebnis einer effizienten Lobbyarbeit. Also diese AMNOG-Leitplanken, die hatten ja wirklich eine klare Logik. Wenn ein Arzneimittel keinen Zusatznutzen hat, dann soll es auch nicht preislich über der Vergleichstherapie
liegen. Total plausibel, oder?
Und wenn man das jetzt aufweicht, dann gibt man ein wichtiges Instrument aus der Hand. Punkt. Also ist Inkonsistenz. Man lockert dann diese Preis-Nutzen-Kopplung und ja.
Und Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Praxen reiben sich verwundert die Augen, die in den Krankenhäusern im Übrigen auch, und fragen sich, aber bei mir, wo Versorgung gemacht wird, darf jetzt gespart werden?
Ja.
Ja. Tja, Lenin, Martin Scherer, zitieren wir mal Lenin. Was tun?
Also, klar, Innovation muss sich lohnen, aber sie muss am Zusatznutzen gemessen werden. Das ist ja auch der gesamte rote Faden, über den wir hier reden. Das Evidenz, Effizienz, darum geht es jetzt hier. Die ganze Zeit schon. Irgendwann, ich weiß gar nicht, bei der wievielten Podcast-Episode wir in dieser Serie sind. Ist es die Nummer 6?
Das müsste die Nummer 6 dieser Staffel sein, und, richtig.
Ja, und wir haben ja schon in Nummer 1 gesagt, es sollen die Ausgaben stärker an der Evidenz orientiert werden. Und das ist dann hier inkonsistent und auch inkonsequent.
Mhm.
Wenn der Zusatznutzen gering ist, dann darf der Preis nicht hoch sein. Und gleichzeitig muss man dort, wo wir eine wirkliche Gleichwertigkeit haben, den Wettbewerb gezielt nutzen. Hm? Also was man jetzt nicht machen sollte, wäre unterschiedliche Instrumente der Kostendämpfung gegeneinander ausspielen. Im Moment haben wir wirklich nebeneinander unterschiedlicher Maßnahmen und keine klare, durchgängige Logik. Also das ist es eigentlich, Herr Nössler. Also wir versuchen eigentlich gerade im Arzneimittelbereich ein schon bestehendes Hochpreissystem mit immer neuen Stellschrauben zu bändigen. Rabatte hier, Verträge dort, Leitplanken weg, neue Mechanismen dazu. Das ist eine Art der finanzpolitischen Steuerungspolypragmasie. Also viele Instrumente, keine Stringenz drin. Solange da die Logik aufgeweicht wird zwischen Nutzen, Preis und Wettbewerb und da nicht eine klare Linie ist, eine klare Kosten-Nutzen-Linie, dann ist das eben Stückwerk. Also wir regulieren viel, aber steuern noch zu wenig. Also hier haben wir in den Bereichen Minus, ja. Also nicht applaudieren und Fresse halten, sondern Applaus aus, Kritik an.
Ja, das scheint mir so ein bisschen der rote Faden zu sein. Ich habe ein bisschen den Eindruck als Beobachter, auch jetzt ganz konkret wieder in dieser Debatte, die ja aber nur eine Art Kulminationspunkt ist von einer dauerhaften Debatte, dass das Gesundheitswesen im Moment von allen Seiten, von allen Beteiligten im Übrigen, von allen Akteuren massiv in die Mangel genommen wird. Und ich benutze jetzt keinen anderen Begriff, ich könnte einen anderen auch benutzen, aber es fühlt sich so an, dass das Gesundheitswesen diese Zitrone, diese super saftige, tropfende, dicke, pralle Zitrone hier von allen in die Mangel zum Auspressen genommen wird. Würden Sie dieser Einschätzung widersprechen können?
Nicht wirklich. Man könnte sich über die Metaphern unterhalten. An anderer Stelle haben Sie mal von einem saftigen Steak gesprochen.
Auch schön, auch schön, auch schön. Ich will noch mal auf einen anderen Aspekt kommen. Also die pharmazeutische Industrie, die berechtigterweise, und vielleicht Martin Scherer gehört das gerade auch in unserem Podcast, wo wir doch sehr kritisch unterwegs sind und auch die vermeintlichen Heilsversprechungen aus der Industrie immer auch sehr kritisch unter die Lupe nehmen. Vielleicht gehört das an der Stelle zum Disclaimer mal dazu, dass wir hier alles tun, aber ganz sicher kein Pharma-Bashing, weil wir davon überzeugt sind, dass die pharmazeutische Industrie ein relevanter und wichtiger Player im Gesundheitswesen ist. Das muss man vielleicht auch mal betonen.
Klar.
Ohne die geht es nicht.
Deshalb haben Sie vielleicht gemerkt, dass ich mich hier auch immer um Ausgewogenheit bemühe.
Das ist ja auch die Rollenaufteilung. Sie sind der Diplomat.
Aber ich meine, das ist ja dann auch die spannende Frage, wo ist die Grenze des Gewinns? Und dafür müsste man sich aber wirklich mal so eine Firmenbilanz vornehmen. Vielleicht machen wir das mal.
Wenn wir irgendwann mal in eine kommen, vielleicht gelingt es uns auch mal, dass wir mal einen pharmazeutischen Unternehmer, der etwas besser sprechfähig ist, weil er nicht in Anführungszeichen abhängig ist von irgendwelchen Leuten in New York, vielleicht können wir den mal einladen, dass man mal wirklich auch diese Sichtweise dann auch kritisch und intensiv bespricht. Worauf ich nochmal kommen möchte bei dem Thema die einschlägigen Interessenvertretungen und Verbände, in erster Linie Pharma Deutschland und VfA, das sind die beiden maßgeblichen. Es gibt auch noch den Verband der chemischen Industrie. Die warnen ganz laut und das ist aber auch nicht neu und das ist auch erwartbar. Und mit Verlaub, es ist auch ihr gutes Recht, dafür sind sie da. Sie haben nun mal die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen zu vertreten. Gleichwohl wird da natürlich auch gesagt, erstens, es könnten Arbeitsplätze verloren gehen. Zweitens, es könnte Forschung verloren gehen, wo wir in Deutschland mit klinischen Studien sowieso weit hinterherhingen. Und jetzt wird es interessant und unangenehm auch für uns Bürger und Versicherte, wenn Pharma hier verloren geht, das schwingt so mit, dann gehen auch Arzneimittel verloren. Das könnte zweierlei bedeuten. Erstens, ihr werdet von Innovation abgehängt in Deutschland. Da würden wir beide jetzt vielleicht sagen, naja, die meisten sind ja gar keine Innovation, also brauchen wir sie eigentlich auch nicht. Und zweitens, das schwingt dann immer auch so mit, unausgesprochen, der Begriff Lieferengpässe. Und die meisten Bürgerinnen und Bürger bekommen das regelmäßig mit, dass es Lieferengpässe gibt. Ich sage nur Hustensäfte für Kinder.
Ja.
Antibiotika, ja, also lebensrettende, aber vor allem generische Arzneimittel. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass manche Menschen im Land Sorge haben. Teilen Sie das?
Das teile ich schon. Und das ist natürlich eine starke Keule, die hier geschwungen wird. Ich glaube, das kann man wirklich nur dann valide bewerten, Herr Nössler, wenn man sich wirklich mal Unternehmensbilanzen und auch Finanzstatistiken der Pharmaindustrie anguckt. Bis dahin bleibt das eine leere Drohung. Die Frage ist doch immer, ist das jetzt der normale Reflex, den wir überall haben? Wie hieß es, ein Shitstorm epischen Ausmaß ist es noch nicht. Das sind alles noch die normalen Reflexe. Aber wenn jetzt hier solche Drohgebärden entstehen und auch diese dunklen Figuren an die Wand gemalt werden, den Leuten Angst gemacht wird, der Wirtschaftsstandort Deutschland in Frage gestellt wird, dann ist doch immer die Frage, ist das jetzt der normale Reflex, der erwartbare Reflex, oder ist da Substanz dahinter? Aber dazu müsste man mal die Wirtschaftszahlen genau kennen. Das übersteigt diese Episode und vielleicht sogar das gesamte Format unseres Podcasts.
Ja, ja. Also ich meine, es gibt große Debattenforen, wo Industrie und Krankenkassen miteinander über diese Dinge sprechen, und das macht man in der Regel auch nicht öffentlich, ne? Aber vielleicht, ich habe Sie jetzt so verstanden, das ist mal ein langfristiger Cliffhanger, dass wir vielleicht mal jemanden finden aus der Industrie, mit dem wir offen und kontrovers über diese Dinge mal quatschen können.
Genau, man kann das eigentlich nur einordnen, wenn man weiß, wie gut oder schlecht geht's denn wirklich.
Mhm. Ja? Alles klar.
Ich freue mich aber auf die nächste Episode, die ja ein ähnlich emotionales Thema ist. Prävention, Steuerung und Steuern. Also das sind die Empfehlungen 64 bis 66. Und
damit haben wir den Cliffhanger.
Ich bin gespannt drauf.
Das war der Cliffhanger, Martin Scherer. Es war mir eine Freude. Wir haben das große Pharma-Thema angesprochen, angerissen. Und im nächsten werden wir das mit der Prävention und den Steuern wieder machen. Ahoi, bis dann. Ich freue mich. Tschüss.
Danke, ich freue mich auch drauf. Tschüss.